Guten Morgen, liebe Geschwister. Wohnt Gott wirklich auf der Erde? Diese Frage stellte König Salomo bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem. Ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Ist doch eine gute Frage. Wir lesen im zweiten Buch Mose, dass die Herrlichkeit Gottes in der Stiftshütte wohnte. Da heißt es: Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Also zuerst wohnte Gottes Herrlichkeit also in der Stiftshütte, dann später im Tempel. Wir lesen aus 1. Könige, da heißt es: Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Etwas später heißt es im Buch Hesekiel, lesen wir dann Folgendes über den Wohnort Gottes auf Erden. Hesekiel 10: Da erhob sich die Herrlichkeit des Herrn von dem Cherub zur Schwelle des Hauses hin, und der Tempel wurde von der Wolke erfüllt, und der Vorhof war voll vom Glanz der Herrlichkeit des Herrn. Der letzte Vers, den ich euch vorgelesen habe, hat etwas Tragisches in sich. Diesmal wird nämlich nicht vom Einzug des Herrn in den Tempel berichtet, sondern vom Auszug. Die Herrlichkeit Gottes verließ oder verlässt Israel wegen dessen Ungehorsam. Gott lebt nicht mehr unter seinem Volk. Gottes Volk wird zerstreut oder wird in die Gefangenschaft geführt. Ein Teil von Gottes Volk kehrt nach 50 Jahren Gefangenschaft wieder zurück. Aber Gott schweigt. Nach Malachi gab es für viele Jahre keinen Propheten mehr, der im Auftrag Gottes sprach. Schweigen. Mehrere hundert Jahre. Aber plötzlich geschieht wieder etwas Wunderbares. Die Herrlichkeit Gottes kehrt zu seinem Volk zurück. Nicht als Wolke, nicht als Feuersäule, sondern als Mensch. Die Herrlichkeit Gottes kehrt zu den Menschen zurück in der Person Jesu Christi. Wer ist dieser Jesus Christus? Vier Evangelisten berichten uns von diesem Jesus Christus in der Bibel. Und in der nächsten Zeit, also an den nächsten Sonntagen, werden wir uns mit dem Johannesevangelium beschäftigen. Also wir werden am Anfang beginnen und dann Schritt für Schritt weiterlesen, mal schauen, wie weit wir kommen im Johannesevangelium in den Sonntagspredigten. Ich möchte zu Beginn nur beten. Lieber Herr Jesus, ja, es ist unser Anliegen, wirklich von dir zu lernen, auf dich zu schauen und genau hinzusehen. Ja, danke, dass wir dein Wort in Händen halten dürfen, und bitte hilf uns dabei, jetzt das ja zu verstehen, anzunehmen und auch zu leben. Amen. Ja, zunächst möchte ich euch ein paar grundlegende Sache oder Worte zum Johannesevangelium weitergeben. Wer schrieb dieses Evangelium? Wir sprechen ja ganz natürlich vom Johannesevangelium, wobei der Name des Schreibers eigentlich im Evangelium nirgends auftaucht. Aber dennoch ist unbestritten, dass der Jünger und der Apostel Johannes der Schreiber ist. Statt seinen Namen in den Namen der anderen Apostel einzureihen, bezeichnet der Schreiber sich im Evangelium immer als der Jünger, den Jesus liebte. Also der Johannes rückt damit nicht seinen Namen in den Mittelpunkt, sondern seine Beziehung zu Jesus. Und das wünsche ich mir für diese Predigtreihe über das Johannesevangelium auch, dass es uns näher in die Beziehung zu Jesus bringt und dass diese Beziehung zu Jesus unser Leben verändert. Viele berühmte Menschen gaben sich Beinamen, so Herodes der Große, Friedrich der Weise, August der Starke. Und dieser Beisatz oder dieser Beiname war ihre Identität oder ihr Selbstbild. Hier lesen wir von einem, der sich den Namen gab, der Jünger, den Jesus liebte. Es war die Identität vom Johannes. Jesus liebt mich. Ich wünsche dir, dass du oder dass wir durch das Lesen vom Johannesevangelium ihn mehr und mehr erkennen und ihn mehr und mehr Sicherheit bekommen, von ihm mehr Sicherheit wirklich zu wissen und zu glauben, Jesus liebt mich. Jesus liebt mich und darum liebe ich ihn. Um was geht es in diesem Evangelium? Der Johannes äußert sich selber dazu, aber nicht am Anfang, sondern fast am Ende. Er schreibt in Johannes 20, Verse 30 und 31, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Zeichen, Glauben, Leben. Diese drei Worte sind Schlüsselbegriffe, die im ganzen Evangelium immer wieder kommen und betont werden. Jesus gibt den Menschen Zeichen. Insgesamt werden im Johannesevangelium 7 und noch ein weiteres Zeichen erwähnt, um seine Person zu offenbaren. Anfangen tut es mit der Verwandlung von Wasser in Wein und schließlich mit dem letzten Zeichen vor seiner Kreuzigung der Auferweckung vom Lazarus. Nach seiner Auferstehung folgt dann das 8. Zeichen, das Zeichen vom wundersamen Fischzug. Also, Jesus gibt den Menschen Zeichen, er wirbt um ihren Glauben und durch diesen Glauben sollen wir Leben haben, echtes Leben. Und was sollen wir glauben? Schreibt er hier auch in dem Vers, wir sollen glauben, dass Jesus der Christus ist, also der Gesalbte, der Messias, der erhoffte Retter und dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er bringt der Menschheit Errettung. Und die Menschheit nimmt dieses Angebot an oder sie lehnt es ab. Darum geht es im Wesentlichen im Johannesevangelium. Jeder der 4 Evangelisten hat ja eine unterschiedliche Leserschaft im Blick und setzt unterschiedliche Schwerpunkte. Manche von euch haben das sicherlich schon vor Augen, dass der Matthäus vor allem an seine jüdischen Landsleute schreibt und er stellt den Jesus als Messias, als den König Israels vor. Der Markus, der hat eher die nicht-jüdischen Leser im Blick und beschreibt Jesus als den Dienenden, als den Knecht Gottes. Lukas verfasst sein Evangelium für die Griechen und deshalb macht er sie mit dem Menschensohn, also mit dem Menschsein von Jesus bekannt, besonders mit seinem Mitgefühl für die Menschen. Und der Johannes, der betont aber sehr die Gottheit von Jesus. Darum ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass gerade im Johannesevangelium die 7 Ich-Bin-Worte zu finden sind. Weil durch diese Ich-Bin-Worte verdeutlicht er oder unterstreicht er der Jesus, er ist Gott. Gott hat sich ja selbst den Namen gegeben, ich bin, der ich bin. Die Sprache, in der Johannes schreibt sein Evangelium, ist eine ganz einfache Sprache. Der braucht bloß 800 Wörter insgesamt, also 800 unterschiedliche Wörter, die natürlich öfter vorkommen. Aber das ist eigentlich relativ wenig. Also einfache Worte, aber trotzdem ist manches, wie wir gleich sehen werden, nicht so gleich auf Anhieb zu verstehen. Denn es geht ja um die Göttlichkeit von Jesus. Ja? Und wie Soll man den Gott beschreiben mit menschlichen Worten? Jemanden, den noch nie jemand gesehen hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Man könnte jetzt noch viele Aspekte zur Einleitung vom Evangelium sagen, aber ich denke, jetzt hier machen wir mal einen Punkt und wir fangen einfach an zum Lesen am Anfang von dem Evangelium. Ganz am Anfang beginnt auch der Johannes mit seinem Evangelium, beginnt nicht bei der Geburt, sondern mit der Schöpfung. Wir lesen die ersten 14 Verse vom ersten Kapitel. Diese Verse gehören zum Prolog des Johannesevangeliums. Prolog ist ein Vorwort und meistens steht da irgendwas drin, was für das gesamte Schriftwerk oder das gesamte Buch wichtig ist. Also wichtige Schlüsselbegriffe. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, nicht einfach zu verstehen, aber wie gesagt, wir reden hier nicht über Gegenstände, die wir vor Augen haben, sondern über den menschgewordenen Gott. Im ersten Kapitel nennt Johannes 7 Namen und Titel, die Jesus als den ewigen Gott erkennbar machen. Also 7 Titel und 2 von diesen Titeln sind wir in unserem heutigen Text heute schon begegnet. Jesus als das Wort und Jesus als das Licht. Schauen wir mal erst das an. Jesus ist das Wort. Da steht, was kann man sich schon für Gedanken über das Wort machen? Im Griechischen steht da Logos, das heißt eben übersetzt Wort, aber auch Lehre. Wir kennen diese Vorsilbe oder diesen Wortstamm aus vielen Wörtern. Wenn jemand zum Logopäden geht, dann steckt da die Sprache drin. In der Biologie oder etwas ist logisch. Also wir kennen das Wort. So wie unsere Worte anderen Menschen unsere Herzensanliegen und Gedanken mitteilen, so ist Jesus Christus das Wort, das uns das Herz und die Gedanken Gottes offenbart. Er sagte auch, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Um in einem ersten Eindruck die Verse besser verstehen zu können, verwende ich die Wörter Jesus und das Wort jetzt mal synonym. Wir lesen dann, im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Wie passt das zusammen? Haben es wir hier mit zwei Göttern zu tun? Nein, ganz klar. Zweimal wird das griechische Wort Theos hier für Gott verwendet. Also wo Gott steht, steht im Griechischen Theos. Doch die Bedeutung von Theos unterscheidet sich leicht. Manchmal bezeichnet Theos den Vater, also einen Teil der göttlichen Dreieinigkeit. Jesus war bei Gott, dem Vater. Ja? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, dem Vater. Manchmal steht aber Theos auch für eine Wesensaussage. Es wird dann festgestellt, das Wort war also göttlich. Das Wort ist also ganz Gott, ganz Theos. Das ist der zweite Teil. Also im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott, dem Vater. Und Jesus war Gott, war von göttlicher Natur, also ewig und endlich umfassend. Ich gebrauche noch ein anderes Bild, um das vielleicht zu verdeutlichen, wie das sein kann, dass das Wort bei Gott ist und das Wort Gott ist gleichzeitig. Es ist so wie bei einem Wort, das ich spreche. Wenn ich spreche, dann kommen aus meinem Mund da Schallwellen raus, also die gehen von mir aus, aber inhaltlich sind sie von mir. Ja? Das, was ich sage, ist vielleicht ein wichtiger Ausdruck meiner Persönlichkeit. Also es sind, außer ich plappere jetzt irgendjemand was nach, aber wenn ich jetzt was Ernsthaftes, Wichtiges sage, wo ich überzeugt bin, dann ist es ein Teil von mir, dieses Wort. Ja? Vielleicht kann man es so verstehen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Es ist wichtig, dass wir hier bei den ersten Versen schon genau hinsehen, denn hier unterscheiden sich schon die Geister. Die Zeugen Jehovas übersetzen hier folgendermaßen: Das Wort war bei Gott und das Wort war ein Gott. Sie tun das, weil vor Theos kein Artikel steht an dieser Stelle. Sie setzen deswegen einfach den unbestimmten Artikel ein, sagen ein Gott, aber den unbestimmten Artikel gibt es im Griechischen eigentlich gar nicht. Aber viel schlimmer als dieses grammatikalische Problem ist die damit verbundene Theologie an dieser Stelle. Wer hier Theos mit ein Gott übersetzt, sagt, dass es Gott gibt und neben Gott noch eben einen anderen Gott. Ja, das Wort war bei Gott und das Wort war ein Gott. Naja, dann, es war ja nur einer und dann gibt es noch einen. Also Gott selbst sagt, dass solch ein Denken falsch ist. In 5. Mose 32 können wir lesen, seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Also Gott ist eine Klasse für sich. Neben ihm gibt es nicht noch einen Gott. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir wollen noch ein bisschen bei dem Thema bleiben, dass Jesus Christus das Wort ist. Von Friedrich II. Ist ein Experiment überliefert, mit dem er herausfinden wollte, welches die Ursprache der Menschen ist. Und bei diesem grausamen Experiment wurden Kinder nach der Geburt ohne Sprache aufgezogen. Das heißt, die Eltern oder die Menschen, die mit diesen Kindern zu tun hatten, durften nicht mit ihnen sprechen. Das Ergebnis von diesem Versuch war niederschmetternd. Alle Kinder verkümmerten in ihrer Entwicklung immer mehr und starben schließlich ziemlich früh. Gott ist ein sprechender Gott, ein sich mitteilender Gott. Er hat uns in seinem Ebenbild als Wesen erschaffen, die das Sprechen lernen können und über Sprache verfügen können. Ohne die Ansprache durch Mitmenschen verkümmern wir. Und ohne die Ansprache durch Gott verkümmern wir geistlich. Gott will uns durch sein Wort begegnen. Durch dieses Wort will er uns begegnen und durch das Wort Logos, von dem wir hier lesen. Das Wort Gottes in Person, der Mensch gewordene Gott, der gekommen ist, um uns den Vater zu offenbaren, der gekommen ist, um uns zu sagen, wie Gott denkt, fühlt und handelt. Hebräer 1, diese Stelle kennt ihr vielleicht, aber ich möchte es uns trotzdem nochmal vorlesen. Hebräer 1, die ersten Verse. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben, vor allem von allem, durch ihn hat er auch die Welten erschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Von Anfang an also zeigt sich Gott als ein sprechender, als ein sich mitteilender Gott. Und das ist was, das ist kostbar. Also es ist furchtbar, wenn man nichts von Gott hört. Vielleicht erinnert ihr euch, als ihr Kinder wart und die Eltern haben nicht mehr mit euch gesprochen. Oder wenn der Ehepartner nicht mehr mit einem spricht. Furchtbar. Also wir Menschen werden von Gott angesprochen. Und diese Erfahrung oder diese Erwartung, die ist es ja doch auch, die uns motiviert, Menschen zu Jesus zu führen. Weil wir erwarten, dass Gott diese Menschen anspricht. Jesus Christus ist das ewige Wort. Bereits in den ersten Versen werden wir noch auf einen anderen Punkt aufmerksam gemacht, das Wort im Anfang. Jesus existierte von Anfang an. Nicht, weil er einen Anfang als Geschöpf hatte, sondern weil er ewig ist. Im Text lesen wir ja nicht, im Anfang wurde das Wort, sondern im Anfang war das Wort. Johannes 8, Vers 58 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Also er hat die Ewigkeit verlassen, wie wir es heute vom Klaus gehört haben beim Abendmahl, und ist in die Welt gekommen. Jesus Christus ist das Alpha und das Omega, heißt es in der Offenbarung. Der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Jesus Christus, der erste und der letzte, der ewige. Jesus Christus ist auch das schöpferische Wort. Uns ist bestimmt gleich die Ähnlichkeit aufgefallen von diesen ersten Versen hier zu den ersten Versen vom ersten Buch Mose. Da heißt es ja, Gott sprach, es werde, im Schöpfungsbericht. Psalm 33, die Verse 6 und 9. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Wenn ich in der Schule bin und was sage, dann ist es irgendwie anders. Ich weiß nicht, wie es euch geht, daheim oder bei euch in der Arbeit. Also im Anfang spricht Gott. Er benötigt kein Baumaterial, um dieses Universum zu erschaffen. Er spricht nur und er schafft es durch das Wort. Und vielleicht muss ich da kurz was einfügen, um dass wir uns nicht falsch verstehen, wenn es im Schöpfungsbericht immer wieder heißt, und Gott sprach. Ja, dann dürfen wir uns Gott nicht als Menschen vorstellen, so wie ich das jetzt gerade eben mit meiner Andeutung von der Schule gesagt habe. Wenn ich da was sage, dann passiert nichts. Gott ist Gott. Und weil er Gott ist, können wir ihn auch nicht wirklich denken. Wir können nicht wirklich verstehen, was es heißt, ewig zu sein oder heilig zu sein oder Geist zu sein. Gott ist wirklich anders. Wir bekommen durch sein Wort einen gewissen Eindruck. Ja? Und Gottes Geist kann uns auch das schenken. Aber wenn wir über Gott reden, dann tun wir häufig so, als wäre Gott ein Mensch. Aber eigentlich bleibt er natürlich Gott. Wir benutzen menschliche Begriffe und Vergleiche, um über Gott zu reden, überhaupt reden zu können über Gott. Aber wir tun das, weil wir nicht anders können. Gott in seiner Göttlichkeit können wir nicht denken und können wir nicht adäquat ausdrücken in Worten. Er muss sich uns offenbaren und er muss sich uns in Bildern und Begriffen mitteilen, die wir verstehen können. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Gott schuf alle Dinge durch Jesus Christus und das bedeutet, dass er selbst kein geschaffenes Wesen ist. Er ist der ewige Gott. Die Verben in diesem Abschnitt stehen in einer Zeitform im Griechischen, die nennt sich aorist und die drückt ganz klar aus, die Sache ist abgeschlossen. Ja, fertig. Die Schöpfung ist also vollendet. Sie ist kein fortlaufender Prozess, obwohl Gott natürlich weiter in der Schöpfung wirkt, aber die Schöpfung an sich ist abgeschlossen. Im Gegensatz zur Idee der Evolution unterliegt sie keiner Entwicklung, sondern ist ein vollendetes Produkt. Die moderne Physik bestätigt mit ihren Forschungen immer öfter biblische Aussagen über die Entstehung der Dinge. Nur oft wagt es kaum jemand, diese Beobachtungen in der Öffentlichkeit mit dem Wort Gottes in Verbindung zu bringen. So hat die moderne Physik erst festgestellt, also so ganz modern ist die moderne Physik auch nicht, aber das ist schon 100 Jahre so ungefähr, aber früher war das nicht so. Die moderne Physik hat festgestellt, dass es einen Anfang von allen Dingen gegeben haben muss. Also das war für die Forscher vorher nicht so klar. Ja. Die Dinge, haben sie gemerkt, die existieren nicht von Ewigkeit, sondern es muss einen Anfang geben. Und ich denke, das ist was, da bestätigt die Forschung die Bibel, wo es heißt hier im Anfang. Also es gab einen Anfang. Natürlich haben die Forscher, um Gott auszuklammern, sind die dann ausgewichen auf die Idee des Urknalls, aber das ist eine andere Geschichte. Ein zweites Beispiel. Schon seit einiger Zeit wird immer klarer, dass nicht die Materie das eigentlich Wichtige ist, sondern Information. Also nicht die Materie, die Zellen, sondern die Information da drin. Aber was ist das Wort anderes als Informationsträger? Es gibt ein Buch von Werner Gitt, das heißt Information, der Schlüssel zum Leben. Der Titel drückt es ganz gut aus. Da geht es um Logos, um Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also ausschließlich ist es formuliert. Und diese Ausschließlichkeit ist eigentlich demütigend. Demütigend für uns Menschen. Alles ist durch ihn entstanden. Und es gibt nichts auf dieser Welt, das ohne ihn entstanden wäre. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, hat der Herr Jesus in dem Gleichnis oder in dem Bild vom Weinstock und den Reben formuliert. Und es ist wirklich demütigend zu wissen, ja, Eigentlich bringe ich nichts zustande. Eigentlich ist es Gott. Und Gottes Ziel mit dir kann sein, dich immer abhängiger von ihm zu machen, dir immer mehr aufzuzeigen, dass du abhängig von ihm bist. Nur das, was Gott in dir schafft, bleibt für die Ewigkeit. Das andere wird verbrennen. Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung zu Vers 14. Weil in Vers 14 taucht es die Bezeichnung Wort wieder auf. Die wird nochmal aufgegriffen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die meisten Menschen jagen irgendetwas nach, meistens einer Idee, zum Beispiel der Idee des Glücks. Sie wollen einfach glücklich sein. Ja, die anderen jagen der Idee des Fitseins nach, die wollen fit sein um jeden Preis. Kommunisten wollen die Gleichheit verwirklichen und manche Klimaaktivisten verschreiben ihr Leben der Idee, dass man die Veränderung des Klimas aufhalten könne. Ich bin froh, dass wir als Geschwister nicht einer Idee nachjagen, sondern einer Person. Während seines Wirkens auf Erden war Jesus kein Phantom oder kein Geist oder keine Idee. Sein Körper war keine Illusion, sondern ganz real aus Fleisch und Blut. Jesus ist Fleisch geworden. Und obwohl der Johannes die Gottheit von Jesus betont, verdeutlicht er doch, dass der Sohn Gottes Fleisch geworden war und wie jeder Mensch die Folgen des Sündenfalls spürte, obwohl er selbst sündlos war. Der Johannes berichtet in seinem Evangelium, dass Jesus müde wurde, dass er durstig war, wird berichtet, dass er innerlich seufzt und sogar weint. Und ja, ich finde es schön zu wissen, dass wir einem Hirten folgen, einer Person folgen, die unsere Gefühle auch kennt und weiß, wie es uns geht. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wörtlich übersetzt müsste hier nicht wohnte heißen, sondern zeltete. Und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Also er errichtete sein Zelt unter uns. Manche sagen, sein Leib war das Zelt, in dem er 33 Jahre lang unter uns Menschen lebte. Der Begriff zeltete unter uns macht deutlich, ich weiß nicht, wer von euch schon mal zelten war, da ist man den anderen nicht fern, wenn man zeltet. Also Gott ist kein ferner Gott, sondern der uns nahe sein will. So nah, dass er sogar in dir einzelnen Menschen, der du jetzt hier in der Münchner Straße 34 auf dem Stuhl hier sitzt, er ist so nah, dass er sogar in dir Wohnung nehmen will. Also er ist sozusagen auch heute auf Herbergsuche. Es ist eigentlich ein Weihnachtstext. Ja? Bin mal gespannt, wie ihr antwortet, wenn er anklopft. Oder ob ihr ihn in den nächsten Stall schickt. Während der Wanderung durch die Wüste befand sich das Zelt Gottes, die Stiftshütte, in der Mitte des Lagers. Rundherum zelteten die verschiedenen Stämme Israels. Und er zeltete mitten unter ihnen. Natürlich nicht so einfach du auf du, so wie ein guter Kumpel, der immer in der Nähe ist. Also das Heiligtum war schon abgetrennt und heilig, aber doch mitten unter seinem Volk. Seine Nähe, Gottes Nähe, war für alle real. Jetzt frage ich dich, wohnt Jesus in dir? Oder ist Jesus hier bei uns in der Gemeinde im Mittelpunkt? Richten wir uns als Gemeinde auf ihn aus? Lagern wir uns um ihn herum? Vor der Corona-Zeit haben wir beim Abendmahl die Stühle rund um den Abendmahltisch gestellt und saßen dann alle rundherum. Ich fand, es war ein schönes Zeichen dafür. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir haben heute in den Liedern und beim Abendmahl auch schon viel von der Herrlichkeit Gottes gehört. Die Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit ist ein wichtiger Leitgedanke im Johannesevangelium. Jesus offenbart die Herrlichkeit Gottes in seiner Person, in seinem Wirken, in seinem Handeln, in seinen Worten. Und der Johannes, ich habe schon gesagt, er berichtet von 7 Zeichen oder Wundern, 7+1 eigentlich, die ganz eindeutig die Herrlichkeit Gottes verkünden. Nach dem ersten Zeichen, das war die Hochzeit in Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt hat, da lesen wir in Johannes 2, Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Die Herrlichkeit des Alten Bundes, also im Alten Bund war die Herrlichkeit eine abnehmende Herrlichkeit, aber im Neuen Bund ist es eine zunehmende Herrlichkeit. Der Paulus, der vergleicht es im 2. Korintherbrief, also er vergleicht die Herrlichkeit im Alten Bund zu der im Neuen Bund, Gesetz und Gnade. Ich möchte euch vorlesen aus 2. Korinther 3, die Verse 7 bis 11. Also zuerst geht es um den Alten Bund und dann um den Neuen und er wechselt dann immer wieder hin und her. 2. Korinther 3, 7 bis 11. Nun wurde Gottes Herrlichkeit ja schon bei dem Dienst sichtbar, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war und der zum Tode führte. Also es geht um das Gesetz. Die Israeliten konnten Mose nicht direkt anschauen, so sehr blendete sie die Herrlichkeit, die von seinem Gesicht ausstrahlte. Und dabei war das doch ein Glanz, der wieder verging. Der Wechsel zum Neuen Bund. Muss ich dann bei dem Dienst, der vom Geist Gottes bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit nicht noch viel größerem Ausmaß zeigen? Wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führte, von Herrlichkeit erfüllt war, dann ist der Dienst, der zum Freispruch führt, noch unvergleichlich viel herrlicher. Ja, verglichen damit ist die Herrlichkeit jener alten Ordnung gar keine Herrlichkeit gewesen. So überwältigend ist die Herrlichkeit der neuen Ordnung. Wenn Gottes Herrlichkeit schon bei der Ordnung sichtbar wurde, die zum Vergehen bestimmt war, wie viel mehr wird sie dann von der Ordnung ausstrahlen, die für immer bleibt? Das Gesetz konnte zwar die Sünde aufdecken, aber niemals beseitigen. Jesus Christus dagegen kam in der Fülle von Gnade und Wahrheit, wie wir hier in Vers 14 lesen. Ja, der zweite Titel, der hier verwendet wird vom Johannes, ist: Jesus ist das Licht des Lebens. Was sind die Voraussetzungen für menschliches Leben? Mir sind da 4 eingefallen: Licht, Luft, Wasser und Nahrung als Voraussetzung für Leben, für menschliches Leben. Der Herr Jesus verkörpert all diese Bestandteile. Er ist das Licht des Lebens und das Licht der Welt. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Durch seinen Heiligen Geist gibt er uns Lebensatem, wie auch das Wasser des Lebens. Und schließlich ist er aber auch das lebendige Brot des Lebens. Er hat nicht nur das Leben, das er spendet, sondern er ist das Leben. Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Licht und Finsternis sind im Johannesevangelium immer wiederkehrende Motive. Gott ist Licht und Satan ist dagegen die Macht der Finsternis. Die Menschen lieben entweder das Licht oder die Finsternis. Wir Menschen brauchen Licht, um uns zu orientieren. Nur mit Licht können wir sehen, können wir den Herrn sehen und können wir uns sehen. Leider ist es nicht immer so, dass blinde, in Sünde gefallenen Menschen das Licht willkommen heißen. Licht ist zunächst mal unangenehm, weil es lässt uns die eigene Schuld erkennen. In Johannes 8 wird uns so eine Lichtstelle beschrieben. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer bringen eine Frau zu Jesus, die gerade beim Ehebruch ergriffen worden war. Und die Schriftgelehrten drehen den Scheinwerfer voll auf die Frau. Ihre ganze Schuld ist jetzt sichtbar. Welche Schmach und Schande. Und was macht der Herr Jesus? Er dreht den Scheinwerfer auf die Pharisäer und Schriftgelehrten und fordert sie auf: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die Frau bleibt im Licht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten verschwinden einer nach dem anderen aus dem Lichtkegel wieder in die Dunkelheit. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Die Finsternis hat es nicht begriffen, hat es nicht verstanden, nicht angenommen. Aber das Wort kann auch anders, das Griechische übersetzt werden: Die Finsternis hat das Licht nicht überwältigt, nicht ausgelöscht. Also, Gott ist stärker. Ja, jetzt kommt ein Teil, da wird auch vom Johannes berichtet, der Zeugnis gegeben hat. Das überspringen wir jetzt. Wie bei der ersten Schöpfung es mit "Es werde Licht" angefangen hat, so beginnt auch die neue Schöpfung ebenfalls mit dem Scheinen des Lichts im Herz von einem Gläubigen. Hier im Prolog wird es so ausgedrückt: Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Menschen sind von Natur aus keine Kinder Gottes, sie sind seine Geschöpfe, aber sie gehören noch nicht zu seiner Familie. Wir sollen Gott aufnehmen und an seinen Namen glauben. Es hört sich ein bisschen komisch an seinen Namen glauben. Aber in der Bibel steht der Name immer für die Person. Also wir sollen an seinen Namen und an ihn als Person glauben. Zwei Fragen noch: Wie nimmt man Jesus auf und was heißt es, an ihn zu glauben? Wie nimmt man Jesus auf? Ganz simpel: Ich muss ihm die Tür zu meinem Leben öffnen und ihn hereinbitten. Wenn ich jemanden aufnehme, dann will ich etwas mit ihm zu tun haben. Kannst du das als ein Haus vorstellen? Jesus aufnehmen bedeutet also so viel wie ihm die Türe öffnen, ihn hereinlassen, ihm die Schlüssel zu allen Räumen deines Lebenshauses geben und zur Seite treten, dass er sich umschauen kann und wo nötig auch aufräumen kann. Wenn ich Jesus aufnehme, dann wird er Teil meines Lebens, und zwar ein bestimmender Teil. Zweite Frage: Was heißt es, an ihn zu glauben? Wenn ich an jemand glaube, oder ein anderes Wort, wenn ich ihm vertraue, dann richte ich mein Leben nach ihm aus. Jesus will nicht nur in dein Leben eingeladen werden, sondern er will, dass du ihm vertraust und folgst, so wie er das vorgemacht hat, vorgelebt hat. Wenn ich jemanden nach dem Weg frage und er erklärt mir, wie ich zu gehen habe, dann zeige ich mein Vertrauen dadurch, dass ich den Weg auch so gehe dann und nicht an anderen. Genauso ist es beim Herrn Jesus, wenn ich Jesus einlade, in mein Leben zu kommen und glaube, also ihm wirklich vertraue, dann zeigt sich das daran, dass ich mein Leben so führe, wie er das will. Glauben kann man sehen, weil er sich im Gehorsam zeigt. Mein Vertrauen in Gott wird sichtbar darin, dass ich sein Gebot halte, mich quasi an die Wegbeschreibung halte. Und noch ein bedeutendes Wort steht hier: Recht. Gab allen das Recht oder Anrecht, Kinder Gottes zu sein. Es ist ja in der heutigen Zeit modern, über die eigenen Rechte zu sprechen, aber wenn wir es vor Augen haben, den allmächtigen Gott, der mich erschaffen hat, das Universum erschaffen hat und ich, kleines Menschlein daneben, dann spreche ich, glaube ich, nicht mehr so leicht von Recht. Ich habe ein Recht, ein Anrecht. Aber hier sagt uns Gott es ausdrücklich, alle, die ihn aufnahmen, den gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu sein, weil er weiß, manchmal kommen Zweifel, wo es gut ist, dass wir dieses verbriefte Recht uns vor Augen halten und uns das nicht ausreden lassen. Dann die drei Begriffe muss ich auch noch kurz erklären, weil die auch nicht selbsterklärend sind. Nicht aus dem Blut. Das Geblüt hat ja mit der eigenen Familie zu tun. Also die Familie sind die Blutsverwandten. Ich kann nicht ein Kind Gottes werden, weil ich aus der richtigen Familie stamme. Nicht aus dem Willen des Fleisches kann man Kind Gottes werden. Das Fleisch steht ja für die eigene Kraft. Gemeint ist alles, was ich aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung, mit Fleiß und Entschlossenheit selbst schaffen kann. Das hilft nichts. Und nicht aus dem Willen des Mannes, oder aus dem Willen der Frau. Es geht nicht um meinen Einsatz. Es geht hier darum, niemand kann mich zu einem Kind Gottes machen, auch kein anderer Mensch, auch wenn er noch so gut mich lehrt, mich unterweist. Das alleine macht mich noch nicht zum Kind Gottes. Gott ist es, der mich in seine Familie aufnimmt, aus Gott geboren sein. Ihr habt jetzt einiges zu den ersten Versen vom Johannesevangelium gehört. Und nun ist es an der Zeit, dass ihr heute Nachmittag aktiv werdet, zumindest innerlich. Gott wohnte unter den Menschen, hat diesen Wohnort aber verlassen. Mit der Geburt von Jesus Christus wurde er Fleisch und will unter uns wohnen. Wir haben gehört, dass er von jedem Menschen aufgenommen werden möchte, dass er in dir wohnen möchte, nicht mehr in einem Tempel aus Stein, sondern in dir als Tempel. Du könntest jetzt sein Tempel sein. Und ich habe euch so kurze Zettel auf die Stühle gelegt, und manche sind auch noch hinten, liegen auf den Tischen. Da steht dieser Vers noch einmal, Johannes 20, 31, der uns erinnern kann, wo ihr auch prüfen könnt, einmal durchgehen könnt, was trifft für euch zu. Glaubst du, dass Jesus Gott ist, dass er wirklich alles erschaffen hat und einen Anspruch auf dein Leben hat? Glaubst du, dass Jesus der Messias ist, der dich retten kann? Brauchst du überhaupt einen Retter? Und wenn du vielleicht schon lange hier in die Gemeinde kommst, vielleicht auch hier groß geworden bist, kannst du dich fragen, ob das dein Leben ist. Lebst du durch den Glauben oder hältst du das alles nur für richtig? Amen.